Okay, so, jetzt mache ich das nur mit eigener Stimme. Das wird also ein bisschen schwierig, aber lassen Sie mich versuchen. Wir versuchen, das korrigiert zu bekommen. Wir hatten Mengen eingeführt und hatten gesehen, dass wir tatsächlich in eine Paradoxie gezwungen wurden, und zwar in eine Paradoxie für die Russellsche Menge. Und was war die Russellsche Menge? Die Russellsche Menge war nichts anderes als die Menge n, und die bestand aus allen Mengen, ich schreibe das jetzt in der Doppelpunktnotation, die besteht aus allen Mengen groß m mit der Eigenschaft, dass das m sich nicht selbst enthält. So, und was wir dann gesehen hatten, dass die Frage, ob jetzt diese Russellsche Menge sich selbst enthält oder nicht, auf einen Widerspruch führt. Und dann haben wir natürlich entscheiden müssen, klären müssen, was denn das für uns bedeutet. Und die einzige sinnvolle Erklärung ist, dass dieses Objekt, die Russellsche Menge halt, nicht existiert. Nicht? Und diese Konsequenz haben wir dann getroffen. So. Jetzt ist natürlich die Frage, bitteschön, einige Mengen existieren, andere Mengen existieren nicht, und was zum Teufel bedeutet das für uns? Da kann man zwei Lösungsvorschläge verfolgen. Der erste Lösungsvorschlag sagt, bitteschön, dann bilden wir Hierarchien. Ja, und sagen, dass wir tatsächlich in einer Hierarchie oder in einem Typ eine Menge stets einen höheren Typ haben muss als das Element. Nicht? Wenn wir uns die Russellsche Menge anschauen, da wird überhaupt nicht unterschieden zwischen dem Typen Element und dem Typ Menge. Das ist die erste Möglichkeit, das zu machen. Die zweite Möglichkeit, die Zermelo-Fränkelsche Mengenlehre sich anzuschauen, und das ist wirklich die, die Lösung, die man heutzutage verfolgt. Und diese Lösung bedeutet, dass man zum Beispiel klären muss, ob es denn überhaupt möglich ist, dass eine Menge sich selbst enthält. Wer ist dafür, dass eine Menge sich potenziell selbst enthalten sollte? Wer ist dagegen? Eine Menge sich selbst als Element enthält? Sie sind Informatikstudierende. Rekursion kennen wir. Wir erinnern uns aber auch an die Paradoxien. Die Paradoxien hatten einen Selbstbezug. Und wenn ich jetzt erlaube, dass eine Menge sich selbst enthält, wenn ich jetzt versuche, diese Menge aufzuschreiben, dann werde ich in eine Rekursion gezwungen. Das einzige Problem bei dieser Rekursion ist, die hält nicht. Ja, wenn Sie sich überlegen, die Menge groß M, wie sieht denn die aus, wenn sie sich selbst enthält? Unter der Annahme, die Menge groß M enthält sich selbst, dann sieht die wie aus? Das M ist in der Menge selbst drin. Ja, und wie soll das weitergehen? Ja, das M selbst ist doch von der Form, ne, das M ist ja selbst von der Form Menge, die sich selbst enthält. Ja? Und dann hört das Ganze nie auf. Also, was man in der Mathematik macht, man fordert in einem Axiom, dass sich Mengen nicht selbst enthalten können. So. Werden wir uns jetzt tiefer mit der Frage beschäftigen, ob tatsächlich Mengen sich selbst enthalten dürfen oder nicht, lassen wir es gerade mit meiner Erklärung dabei bewenden. Gebe ich Ihnen mehr Informationen, welche Mengen denn wirklich existieren? Ja. Aber wir gehen nicht tiefer in die Mengenlehre hinein. Die hat unangenehme Überraschungen, diese Mengenlehre, dass man nämlich nicht wirklich sagen kann, dass man widerspruchsfrei ist. Und das ist irre. Das ist echt irre. Ja, die Mathematiker können nicht mit Sicherheit sagen, dass die Mathematik tatsächlich frei von Fehlern ist. Das kann man nicht zeigen. Die Frage ist so komplex, dass man tatsächlich zeigen kann, eine andere irre Sache, die Frage der Konsistenz, der Fehlerfreiheit, die ist so komplex, dass man tatsächlich nicht zeigen kann, dass Fehler nicht existieren. Werden wir uns damit beschäftigen, mit dieser Frage? Nein. Muss ich Ihnen sagen, welche Mengen denn zweifelsfrei existieren sollten? Ja, dazu komme ich dann gleich. So, und die allererste Menge, die existiert, das ist, ja, wenn Sie so wollen, die Königin aller Mengen. Und die Königin aller Mengen hat keine Elemente. Ja? Also, diese Menge, die sich selbst enthält, die wollen wir mal sofort vergessen. Was aber für uns zentral ist, ist diese leere Menge. So, und was hat es mit dieser Menge auf sich? Besitzt keine Elemente. So, und was man tatsächlich dann versucht, ist, aus dieser einen Menge alle möglichen Mengen zu erschaffen. Perspektive der Mathematik muss uns nicht großartig an dieser, in dieser Veranstaltung interessieren. Aber die leere Menge hat eine sehr, sehr wichtige Rolle. So, was für uns wichtig ist, werden Sie aus der Schule kennen. Die Menge der natürlichen Zahlen. Die Menge der natürlichen Zahlen mit der Null raus. Die Menge der ganzen Zahlen, nicht? Und das ist klar, das ist die 0, die 1 und die 2, das sind halt die natürlichen. Und dann kommen halt noch die negativen Zahlen dazu, dann haben wir die rationalen Zahlen und wir haben die reellen Zahlen. Ich habe, wenn man es zu hoch geht, Rückkopplung und das... Okay. So. Um jetzt Mengen einzuführen, Mengen zu beschreiben, haben wir zwei mögliche Sichtweisen. Die erste Sichtweise ist, und die gilt nur für tatsächlich endliche Mengen, dass ich eine Menge beschreibe dadurch, dass ich alle ihre Elemente Element für Element angebe. Ist das mühsam? Aber sicherlich. Da haben wir 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Das geübte Auge sieht, das ist die Menge aller Zahlen kleiner gleich 20 mit der Eigenschaft, ja, dass es eine Primzahl ist. Und das möchte ich sagen können. Aber an dieser Stelle, wir haben die extensionale Auflistung und das ist die Auflistung, komme ich an, hören Sie mich? Aha. Okay, klasse. Gut. Und das sollte ich jetzt sagen können, ja? Wir arbeiten intentional. Wir geben jetzt nicht mehr die Elemente, ein Element nach dem anderen an, sondern wir versuchen, das kompakt zu beschreiben. Da versuche ich zuerst mal zu sagen, das sind natürliche Zahlen. In dieser Menge 2 bis 19 bestehe nur aus den Primzahlen. Und dann gebe ich eine Eigenschaft an für diese Elemente n. Das ist eine Primzahl, kleiner gleich 20. Ja? Jetzt vergleichen Sie die beiden Darstellungen. Bei der zweiten Darstellung können wir sofort sehen, was Sache ist. Bei der ersten Darstellung, da müssen wir halt noch so ein bisschen rumfummeln. Wenn die Mengen natürlich sehr, sehr groß sind, dann können wir nur noch intentional durch die Angabe von Eigenschaften beschreiben. So, und jetzt aber nochmal hier zur Schreibweise. Da haben wir auf der linken Seite stehen die Bezeichnung der Elemente. Und dann steht auch noch dabei, zu welcher Obermenge dieses Element gehört. Links vom Doppelpunkt. Das Element, Bezeichnung des Elementes, n an dieser Stelle. Rechts vom Doppelpunkt die Eigenschaft. Ja? Und hier ist der Kommentar. Lesen Sie das einfach, das ist die Menge bestehend aus allen Elementen n, sodass n eine Primzahl ist. Ja? Doppelpunkt, sodass. Okay. Ich habe davon gesprochen, dass ich Ihnen sagen muss, welche Mengen denn existieren. Ja, und wenn wir bereits wissen, dass die Menge A existiert, dann können Sie schließen, dass tatsächlich auch die Menge aller x aus A existiert mit der Eigenschaft, dass dieses x die Eigenschaft E hat. Wenn Sie wissen, A existiert, können Sie mit einer Eigenschaft alle Elemente sich aussuchen, in der Menge groß A mit dieser speziellen Eigenschaft. So, ist es wichtig, ob Sie jetzt auf links vom Doppelpunkt schreiben, x gehört zur Menge A, oder rechts vom Doppelpunkt schreiben, x gehört zur Menge A? Nein. So, weitere Konventionen. Häufig, wir haben hier den Doppelpunkt für das sodass benutzt. Manchmal haben Sie tatsächlich nicht den Doppelpunkt, sondern den vertikalen Strich. Ja? Ich werde das, bin an sich mehr an den vertikalen Strich gewöhnt, werde das, denke ich mal, nicht vermeiden können, irgendwann diesen vertikalen Strich zu benutzen. Sie wissen dann, wovon ich rede. Dann kann man natürlich auch sagen, die Elemente x, von denen wir reden, die haben nicht nur eine Eigenschaft e, sondern die haben eine Eigenschaft e1 und eine Eigenschaft e2. Ja, dann wäre die Eigenschaft e nichts anderes als hat Eigenschaft e1 und e2. Und da kann man, wissen, sehen Sie, ja, da kann man halt sagen, gut, dann erlauben wir, dass wir die zu erfüllenden Eigenschaften durch ein Komma trennen, beziehungsweise wir sagen, die zu erfüllenden Eigenschaften, die sind mit dem und dann tatsächlich verknüpft. Okay, so, worauf kommt es an, wenn wir Mengen beschreiben? Ist das eine vernünftig definierte Menge? Was ist an dieser Menge, wissen Sie, was diese Menge darstellt, ja? Ja, keine Obermenge. Ja, das könnte die Menge der rationalen Zahlen sein, die quadratisch, die Quadratzahlen sind. Ja, und das wäre natürlich dann äquivalent mit der Menge der positiven rationalen Zahlen. Das könnten die reellen Zahlen sein, mit die quadratisch sind. Das könnten die komplexen sein, wenn sie lustig sind. Und es könnten halt die natürlichen sein. Wir müssen sagen, wovon wir reden. Und dann tun wir das doch. Die richtige Definition ist, A sind alle natürlichen Zahlen, die Quadratzahl sind. Ja? Und jetzt ist klar, wovon wir reden. Ja? Worauf kommt es an? Auf den gesunden Menschenverstand. Der muss uns sagen, wann tatsächlich für jeden anderen die Beschreibung, meine Beschreibung der Menge, vollständig klar ist. Gibt es eine größte Menge? Das wäre doch so ein richtiger Hammer, ja, das ist der Mercedes unter allen, naja, Mercedes geht es auch nicht mehr so ganz gut, der Rolls-Royce, naja, Lamborghini, ja, der Lamborghini unter allen möglichen Mengen, die Menge aller Mengen. Ja, dann fragt man sich doch ganz keck, enthält die sich selbst? Das haben wir doch verboten, sich selbst zu enthalten. Aber wenn das die Menge aller Mengen ist, dann müssen sie sich doch selbst enthalten. Die kann es gar nicht geben. Und vor allen Dingen, ja, wir können jetzt mit der Erlaubnis, die wir uns gegeben haben, wenn ich eine Obermenge habe, alle möglichen Untermengen durch Eigenschaften zu spezifizieren, wir können jetzt auf einmal die Russellsche Menge definieren. Das ist die Menge, die Russellsche Menge, das ist die Menge aller Elemente von U. Ja, U ist die Menge aller Mengen. Mit der Eigenschaft, dass diese Menge sich nicht selbst enthält. Ne? Das geht nicht und ist doch auch sinnvoll. Was, ja, es ist doch sowas von sinnlos, davon zu sprechen, dass es die Menge aller Mengen gibt. Ja? Und wenn ich jetzt einfach ein neues Element zu dieser Menge aller Mengen hinzufüge, ja, es macht keinen Sinn. Okay, was ist die Menge aller Barbiere? In Sonnenthal, dafür steht das S, die alle Männer rasieren, die sich nicht selbst rasieren. Das ist eine wohldefinierte Menge. Ja? alle Barbiere in der Menge aller männlichen Bewohner von Sonntag. Mit der Eigenschaft, der Barbier rasiert alle Männer in Sonntag, die sich nicht selber rasieren. Was ist die Menge? Das ist schön definiert. Was ist diese Menge? Ja? Aber die müssen ja, ne, die Elemente, die müssen tatsächlich alle Männer rasieren. Jedes Element muss alle Männer rasieren, die sich nicht selbst rasieren. Ja? Okay. So, jetzt haben wir ein Problem. Ist das überhaupt keine Menge? Was ist das für ein Tier? Das ist die leere Menge. Es gibt keinen Barbier, der alle Männer in Sonnental rasiert, die sich nicht selbst rasieren. Es gibt keinen, also ist die Menge leer. So, aber jetzt weiter, wir müssen ein bisschen Erfahrung damit sammeln, wie wir denn Mengen beschreiben. Ist es möglich, dass ein Element zweimal oder ja, sogar mehrfach, mehr als zweimal in einer Menge auftaucht? Was ist der Grundgedanke einer Menge? Das ist eine Sammlung von Objekten. Da ist es uninteressant, ob tatsächlich ein Element zwei- oder dreimal vorkommt. Wenn ich vermerken will, Häufigkeit, ja, dann spricht man von Multimengen. Aber das interessiert uns an dieser Stelle nicht. Jedes Element kommt nur einmal in der Menge vor. Und es ist auch witzlos, dass sich Beschreibungen, die sich nur in der Reihenfolge unterscheiden, dass Beschreibungen, nicht witzlos, sondern das ist garantiert, dass Beschreibungen, die sich nur in der Reihenfolge unterscheiden, immer garantiert auf dieselbe Menge führen. Heißt, wenn ich 1, 2, 3 und 4 habe, dann ist das genau dieselbe Menge wie 1, 2, 4, 3. Reihenfolge uninteressant. So, und wissen Sie, also ist durchaus okay, wenn dann halt die 2 mehrfach auftaucht. Die Menge ist die Menge bestehend aus den Elementen 1, 2, 3 und 4. So, jetzt schauen wir uns mal dieses Objekt an. Ja, und jetzt sehen Sie, die Elemente, die sind vollkommen unstrukturiert. Erlauben wir sowas als Menge? Ja, natürlich. Was sind denn die Elemente? Können Sie mir das in die Kreide notieren? Genau, eins habe ich gerade gehört. Was noch? Okay, was noch? Okay, das, man sagt das Paar, wir werden davon über Paare noch reden. Und dann haben wir, ja, können wir noch das letzte Element? Aha, jetzt haben wir auf einmal eine Menge, die ein Element ist. Ist das problematisch? Überhaupt nicht. Mengen können Elemente in anderen Mengen sein. Stinkt nochmal. So, was haben wir zum jetzigen Zeitpunkt? Wir haben die leere Menge und dann haben wir dieses Rezept bekommen, dass wir, wenn ich eine Obermenge habe und ich eine Eigenschaft habe, die Teilmenge dieser Obermenge beschreiben kann, solange ich eine passende Eigenschaft habe. Dann schauen wir uns doch mal wichtige Eigenschaften an, wichtige Operationen auf Mengen, um aus alten neue Mengen zu erzeugen. So, aber zuerst einmal der Begriff der Teilmenge. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich möchte das festhalten. Und ich möchte festhalten, dass wir sagen, dass M eine Teilmenge ist von Groß N. Wie haben wir das übrigens in der Notation festgehalten, dass wir von Definitionen sprechen? Da haben wir gesagt, ich definiere das Konzept, indem ich einen Doppelpunkt nehme und dann einen beidseitigen Pfeil. Ich möchte jetzt definieren, was es heißt, M ist Teilmenge von Groß N. Na, dann sagen wir, für alle, ich kopiere einfach, was die Folie mir sagt. Für alle x in n gilt x in n. Und da sehen Sie hier schon dieses Bild. Wir sagen über dieses Bild, dass es ein Venn-Diagramm ist. VE:N. In dem Venn-Diagramm wird ein Kreis gezeigt für die größere Menge und ein kleinerer Kreis in der größeren Menge gelegen für die Menge groß N. Das ist die Skizze oder das Venn-Diagramm. Teilmengenbeziehung, das groß N. Alle Elemente von dem groß N müssen in dem groß N liegen. Und ich sage, dass das M eine Obermenge ist, wenn halt die Beziehung eine andere ist. Wenn ich halt sagen kann, dass N, die Menge groß N ist eine Teilmenge von dem groß M, dann ist das groß N eine Teilmenge in dieser Situation, das groß M eine Obermenge. So, Frage, gilt leere Menge Teilmenge von groß N? Ja?
Soweit ich weiß, ist die leere Menge, wenn sie in einer Menge enthalten.
Ups, sorry, ich habe gerade falsch aufgeschrieben.
Sobald die leere Menge Teil einer Menge ist, zählt sie als Element, also muss sie nochmal extra aufgelistet sein in der Menge. Also ja. Ist nicht einfach so enthalten in einer Menge.
Okay. Ja? Sie sagen, denkt doch in dieser Definition, dass m gleich n. Sorry, denkt in dieser Definition, ja, dass m gleich die leere Menge. In dieser Definition der Teilmengenbeziehung. Denk einfach groß m gleich leere Menge. Wenn ich jetzt mir darüber klar werden will, ist das jetzt der Fall oder nicht, dann müsste ich zeigen, für alle x in der leeren Menge gilt x in n. Das hätte ich zu zeigen. Stimmt das? Was ist denn diese Aussage? Diese Aussage besagt, für alle x, schreibe es mal ein klein wenig anders hin. Wenn das x ein Element der leeren Menge ist, dann ist x tatsächlich ein Element von dem Groß N. Das ist eine Implikation. Stimmt die Implikation? Die leere Menge hat keine Elemente. Das heißt, diese Implikation ist tatsächlich immer richtig. Weil eine Implikation kann nur dann, Entschuldigung, in die Hose gehen, wenn ich das mal so bezeichnen darf, ja? Die kann nur dann in die Hose gehen, wenn die Voraussetzung wahr ist, ist aber immer falsch. Ja? Und dann muss ich mir überhaupt keine Gedanken darüber machen, über den Schluss. Tatsächlich, ja, das ist Paletti. Die leere Menge sitzt überall als Teilmenge drin. Nicht notwendigerweise als Element. Die sitzt nur dann als Element in der Menge groß N, wenn die Menge groß N explizit in ihrer Beschreibung die leere Menge als Element vermerkt bekommt. So, nicht? Und das versucht jetzt hier die Folie auszudrücken. Die Implikation, die ist richtig einfach deswegen, weil die leere Menge keine Elemente hat und deshalb die Voraussetzung der Implikation immer falsch ist. Kann nichts passieren, kann nichts anbrennen. So, und jetzt komme ich zu dem zweiten zentralen Begriff, das ist die Gleichheit von Mengen. Und da möchte ich schreiben, zwei Mengen, die sind gleich, m und n, die möchte ich gleich nennen. Das ist jetzt eine Definition der Gleichheit. Ja? Ich muss diesen Begriff formal einführen und da schreibe ich halt, bitte schön, wieder Doppelpunkt Äquivalenzsymbol. Was ich sagen möchte ist, was immer in dem Groß M ist, ist in dem Groß N. Und was immer in dem Groß L ist, ist auch in dem Groß M. Und dann sage ich das doch, und das verlangt die Definition von mir, für alle x in groß M gilt x in groß N. So, und dann habe ich dann letztlich eine zweite Bedingung, die sagt, für alle x in dem groß N gilt x in dem groß M. So, können Sie mir sagen, ach Mensch, das kannst du aber auch einfacher aufschreiben? Ja? Das haben wir oben als Definition geschrieben, ne? Wir haben, ja? Aha. Das haben wir jetzt definiert. So, und dann können wir sagen, bitteschön, das ist doch nichts anderes hier als die Definition der Teilmengenbeziehung. Ja, dann vermerken wir das doch. M-Teilmenge groß N. Und, ja, was du da als zweite Eigenschaft aufgeschrieben hast, das ist die Definition der Teilmengenbeziehung, diesmal andersrum. Und das ist doch auch genau das, was wir sagen möchten. Die eine Menge ist in der anderen Menge als Teilmenge drin, die andere aber auch in der ersten als Teilmenge drin. Gut ist. So. Ich möchte sagen, jetzt spiele ich mit der leeren Menge. Grausamkeiten mit der leeren Menge. Spiele ich mit der leeren Menge so ein klein wenig. Und die Aussage ist, wenn ich die Menge vergleiche, die nur aus der leeren Menge besteht, einziges Element dieser Menge, die leere Menge. Und ich vergleiche das mit der leeren Menge, dann sind die ungleich. Sieht jemand ein Argument? Ja? Diese hier hat ein Element, nämlich die leere Menge als Element. Die leere Menge hat keine Elemente. Was ist passiert? Die Menge, die als einziges Element die leere Menge besitzt, ist nicht Teilmenge der leeren Menge. Weil sie hat ein Element, das in dem anderen nicht drin sitzt. Leere Menge hat keine Elemente, die zweite Menge hat aber das Element leere Menge, hat ein Element. Interessiert uns gar nicht, wie denn das Element ausschaut. So, und dann, das sind wirklich so formale Spielereien an diesem, an dieser Stelle. Ein bisschen blutleer, ja. Aber wir müssen mit dem Formalismus klarkommen, deshalb mache ich das jetzt. Die Aussage ist, wenn M die leere Menge ist, wenn M also keine Elemente hat, machen wir es anders, wenn M wie auch N keine Elemente haben, dann gilt M gleich N. Es gibt nur eine leere Menge, das ist die Aussage, ja? Naja, dann müssen wir zeigen, M gleich N, und dafür genügt es zu zeigen, M Teilmenge N. Und ich muss natürlich auch noch zeigen, N Teilmenge groß M. So, und warum gilt die Aussage, M ist eine Teilmenge, Martha ist eine Teilmenge von Nora? Naja, ich muss zeigen, für alle x in M gilt x in N. Das ist zu zeigen. Tja, aber das ist wieder eine Implikation. Das heißt, für alle x, wenn das x in M ist, dann ist das x in n. Und die Voraussetzung dieser Implikation, das ist immer wieder dasselbe Argument, wenn man mit der leeren Menge hantiert, die Voraussetzung, die ist schlichtweg falsch. Also ist die Implikation immer wahr. Das ist nett, es gibt genau eine leere Menge, ja, das ist irgendwo beruhigend. Okay. Wir spielen damit, dass die Implikation genau dann wahr ist, wenn die Voraussetzung wahr ist. Mengengleichheit. Hier wird gesagt, wir hatten das auf den Folien noch nicht wirklich festgehalten, aber wir haben es an der Tafel festgehalten, dass eine Mengengleichheit genau dann wahr ist, wenn tatsächlich die beiden Inklusionen gelten, nicht an dieser Stelle. Und das wird jetzt hier nochmal auf der Folie festgehalten. Mengengleichheit gilt, wenn ich tatsächlich in jeder Richtung eine Inklusion habe. So, und dann möchte ich mit Ihnen gerade mal den zweiten Teil zeigen. Der zweite Teil, Teil B, ja, den ersten Teil, den haben wir, Teil A, den haben wir dadurch tatsächlich bewiesen, dass wir gesagt haben, hier ist die Definition und in der Definition wird einfach notiert, dass die erste Eigenschaft die Teilmengenbeziehung selbst definiert. Ja? Und dann konnten wir tatsächlich den formalen Schluss machen. So, was ich aber jetzt machen möchte, ich möchte zeigen, wenn ich eine Menge groß M habe und die Teilmenge einer Menge groß N ist, dass groß N selbst Teilmenge einer Menge groß B, dass die erste Menge Teilmenge der dritten ist. Venn-Diagramm. Zeichne ich das Bild der Menge groß N. In der Menge groß N, hier ist die Menge groß N, habe ich eine Teilmenge und das vermerke ich so. So, jetzt weiß ich aber auch, das ist die zweite Eigenschaft, dass das Groß N eine Teilmenge ist von dem Groß P. Also sieht das so aus. Also, ne, es ist sowas von klar. Lassen Sie mich, das ist eine einfache Eigenschaft, an der ich das Argumentieren üben kann, lassen Sie mich trotzdem diese wirklich klare Aussage beweisen. Beweis. Was ist zu zeigen? M ist Teilmenge von P. Was ist bekannt? Ja, und es wäre schön, wenn Sie Argumente aufschreiben, genau diesen Stil auch versuchen zu kopieren, wo Sie sagen, ich muss erstmal klar machen, worum geht es und was ich weiß. Was ich weiß ist, dass das M eine Teilmenge ist von dem Groß N und dass das N eine Teilmenge ist von dem Groß B. So, und dann versuche ich das zu übersetzen. Für alle x in dem Groß M gilt x in dem Groß N. So, und jetzt möchte ich mit dem F-Punkt, A-Punkt nicht die ganze Zeit herumlaufen. Was ich dann versuche zu sagen ist, bitteschön, dann nehme ich mal an, dass das x beliebig ist. Nochmal ein, das heißt, sei x ein beliebiges Element. Beliebig. Und F-Punkt, A-Punkt ist im Wesentlichen dieselbe Geschichte. Für alle soll etwas gelten. Wenn ich ein beliebiges Element mehr rausgreife, ja, dann spreche ich über das für alle. Sei x in M beliebig. So, dann weiß ich, die Teilmengenbeziehung an dieser Stelle heißt, für alle Elemente x in M gilt x in N, also für ein beliebiges definitiv auch. Das heißt, das x gehört zur Menge groß N. Ich weiß aber auch, dass das groß N eine Teilmenge ist von dem groß B. Das heißt, was ich jetzt schließen kann, x aus n und deshalb x in p. So, und womit haben wir angefangen? Wir haben damit angefangen, dass das x ein Element der Menge groß p, der Menge groß m ist. Hier haben wir, das war unsere Anfangsannahme. Und wir haben geschlossen, dass das x tatsächlich auch in dem groß p ist. Was wir gerade gezeigt haben, für ein beliebiges Element in dem groß m ist es auch ein Element in dem groß p. Und das ersetzt sich zurück in den F.A.-Formalismus und kann sagen, für alle Elemente x in dem groß m gilt x in dem groß p. So. Haben wir gezeigt. War das jetzt eine Erleuchtung, die ich versucht habe, über sie zu bringen? Ganz offen und ehrlich, das ist mehr ärgerlich als Erleuchtung, aber wir müssen sehen, wie denn Argumente ausschauen. Bitte? Ich möchte einfach die Perspektive haben eines bestimmten Elementes. Das ist nur die gedankliche Perspektive eines bestimmten Elementes, das aber beliebig ist, keine bestimmten Eigenschaften hat. Ja? Ja? Okay. So. Und das wird hier an dieser Stelle gerade gesagt, ja? Wenn wir eine Teilmengenbeziehung versuchen zu zeigen, dann ist es vom Vorteil für ein beliebiges Element der ersten Menge, wir wollen die Teilmengenbeziehung zeigen, dann ist es vom Vorteil für ein beliebiges Element der ersten Menge zu zeigen, dass es auch ein Element der zweiten Menge ist. So, und wenn wir eine Gleichheit versuchen zu zeigen, dann genügt der Nachweis der Teilmengenbeziehungen, der beiden Teilmengenbeziehungen, und diese beiden Teilmengenbeziehungen, die würden wir dann aber tatsächlich mit der Idee, ich nehme ein beliebiges Element aus dem Groß M und zeige dann, dass es ein beliebiges Element des Groß N ist. Ja? Das ist eine relativ einfache Geschichte, ja? Das liegt sehr, sehr nah. So, und dann haben wir den Begriff von echten Teilmengen. Und der Begriff einer echten Teilmenge besagt halt, dass Groß M ist eine echte Teilmenge. Ja, wenn hier noch zusätzliche Elemente in der größeren Menge drin liegen, die definitiv in der kleineren Menge nicht vorhanden sind. Echte Teilmenge, echte Obermenge. Ich denke, ist klar, ne? So, jetzt komme ich zu dem, Sie sehen, ich bin so ein bisschen am Hetzen, muss diesen Stoff für das Übungsblatt bereitstellen, aber jetzt haben wir es geschafft. Operationen auf den Mengen, das hatte ich schon angekündigt. Wir haben die leere Menge und dann wollen wir aber wissen, wie man aus den Mengen, die wir schon kennen, leere Menge, natürliche Zahlen, rationale Zahlen, reelle Zahlen, wie man aus diesen Mengen neue Mengen konstruiert und da wird gesagt, bitteschön, dann kannst du den Durchschnitt definieren. Was ist der Durchschnitt zweier Mengen? Das ist die Menge, die genau die Elemente enthält, die sowohl in der Menge groß M wie auch in der Menge groß N drin liegen. So, dann haben wir die Vereinigung. Und was liegt in dieser Vereinigung? Da liegen alle Elemente drin, die in der Menge in der ersten, aber möglicherweise auch in der zweiten Menge liegen. Was sollte man bei einer solchen Definition, die ich Ihnen jetzt an die Wand werfe, was sollte man sofort machen? Das Venn-Diagramm zeigen, das zeige ich Ihnen aber nicht, weil es gleich auf der nächsten Folie kommt. Ja? Differenz, Mengendifferenz. Ich habe die Menge groß M und ich nehme alle die Elemente heraus, ja, die in der Menge groß N liegen. Symmetrische Differenz. Da nehme ich im Wesentlichen die Menge M und nehme all das raus, was in der anderen Menge drin liegt. vereinige das mit der zweiten Menge, aber alles, all das rausgenommen, was in der ersten Menge drin liegt. So, und jetzt Butter bei die Fische, leben ein bisschen an die, auf die Folie, was zum Teufel sind die Venn-Diagramme. Nicht? Und da sehen Sie beim Schnitt, da wird schraffiert, bei bekannten Mengen M und N, da wird schraffiert, was denn das M geschnitten N ist. Ja, und hier bei der Vereinigung muss ich natürlich alles schraffieren. Wenn ich die Menge M nehme und nehme all das raus, was in der zweiten Menge liegt, ja, dann ist das der Fall. So, und dann habe ich letztlich hier die Parität. Oder symmetrische Differenz, sollte ich sagen. Ja? Die symmetrischen Differenz habe ich auch eine andere Sichtweise, die genauso kompakt, vielleicht sogar noch ein bisschen intuitiver ist. Und die sagt, wie kann ich diese Menge definieren, indem ich nur Vereinigung und Schnitt, keine Mengendifferenz? Ich brauche doch Mengendifferenz, ja, aber eine andere Sichtweise auf die symmetrische Differenz, ja. Aha, was Sie sagen, nimm die Vereinigung, hey, falsch, da hast du noch hier den Schnitt drin, ja, nimm den Schnitt raus, ja. Okay. So, und dann haben wir noch ein paar Rechenregeln und das wollte ich jetzt gerade, ich überziehe so 2-3 Minuten für die Fragestunde, aber das wollte ich gerade mit Ihnen zusammen bestimmen. M geschnitten M ist M. M vereinigt M ist. Dankeschön. Kommutativität. Ja, M geschnitten, Martha geschnitten Nora ist dasselbe wie Nora geschnitten Martha. Martha vereinigt Nora ist dasselbe wie Nora vereinigt Martha. Assoziativität. Es ist vollkommen uninteressant, wie ich Klammern setze. M geschnitten mit der Menge, die besteht aus dem Schnitt von N und P, ist genau dasselbe, als wenn ich bilden würde M geschnitten N, die ersten beiden geschnitten und schneide sie mit der dritten. Ja, wovon wir bei der Assoziativität reden, ist letztlich, wenn ich hier das Venn-Diagramm aufschreibe, ist letztlich genau diese Menge. M groß N groß P und ich rede von dieser Menge. Das ist voll der gemeinsamen Menge. Das ist vollkommen uninteressant, ob ich zuerst M und N schneide und dann P oder ob ich zuerst N und P schneide und dann mit dem M. Ja? Vollkommen uninteressant. Absorption. Was kommt da raus, bitteschön? M geschnitten mit der Vereinigung. Ja? Können wir es ganz, ganz einfach machen? Ja? Ja, warum ist das so? Die erste Menge ist definitiv M. Die zweite Menge ist eine Obermenge von dem M. Jetzt schneide ich das M mit einer Obermenge, da kommt nur das M raus. Ja? Und was ist hier der Fall? Also Achtung, Antwort einfach. M. Warum ist das der Fall? Naja, in der ersten Menge habe ich das M drin, aber die zweite Menge ist eine Teilmenge von dem Groß M, da kommt nicht mehr dazu. Interessant ist die Distributivität. Das ist das Letzte, was wir jetzt machen. Was kommt da raus? Ich nehme die Menge N vereinigt P, die zweite, und schneide sie mit der Menge M. Was kommt da raus? Ja? M geschnitten N vereinigt mit M geschnitten P. Und hier? Was ich gemacht habe, ich habe einfach das Zeichen für den Durchschnitt ersetzt durch das Zeichen für die Vereinigung und umgekehrt. Hier die Vereinigung und dort den Schnitt. Wäre schön, wenn ich an dieser Stelle dann auch tatsächlich schreiben könnte, nicht geschnitten, sondern vereinigt. Und hier nicht vereinigt, sondern geschnitten. Kann ich. Okay, so, das war der erste Teil. Und jetzt kommen wir, lassen Sie mich sagen, zum gemütlichen Teil, zur Fragestunde. In der Fragestunde müssen Sie mir im Wesentlichen sagen, was Sie haben möchten, ja? Und ich bitte jetzt um Anregungen, ja?
Zur Gleichheit von Mengen, kann man die auch mit der Mächtigkeit vergleichen? Und wenn ja, ist das optimal?
Wenn ich weiß, dass die Anzahl von Elementen der ersten Menge übereinstimmt mit der Anzahl der Elemente der zweiten Menge, dann kann ich nicht folgern, dass die beiden Mengen gleich sind. Ich kann nur folgern, dass die beiden Mengen die gleiche Anzahl von Elementen haben. Das hilft mir nicht, ja, wenn ich die Mächtigkeiten oder die Anzahl der Elementen, kenne, zu folgern, dass ich tatsächlich dann eine Gleichheit vorliegen habe. So, ich habe Sie jetzt die ganze Zeit beschallt und jetzt wird der Herr Bosse Sie ganz kurz beschallen mit der Aussage, mit einigen Aussagen zum Übungsbetrieb in der Annalina. Moment. Ja? Okay, gut.
Einen wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und zwar gibt es in der Annalina ein kleines Mini-Problem, das wir sofort gelöst haben. Die Übungsgruppe mittwochs 16 bis 18 Uhr, da haben sich bisher 5 Leute eingetragen. Und was passieren wird, ist, dass wir die Kette haben, Dienstag 12 bis 14 sind Übungen, Dienstag 14 bis 16 sind Übungen, Dienstag 16 bis 18 sind Übungen, mittwochs, es gibt noch Montagsübungen, ja, montags, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht genau, wann die Montagsübungen sind. Mittwochs gibt es irgendwie 14 bis 16 und 16 bis 18. Und was wir tun werden, ist diese Gruppe aufzulösen, einfach weil wir sonst ein Tutorial haben mit 5 Leuten. Und das werde ich heute Morgen noch tun und in dem Anmeldetool auch realisieren. Das heißt, diese Gruppe wird es fortan nicht mehr geben. Dafür gibt es einen Dienstag 12 bis 14, wo sich wahnsinnig viele Studenten eingetragen haben, noch mit dritten Parallelen. Das heißt, meine Ansage auf euch alle ist, einfach alles ignorieren, was ich gesagt habe. Die 5, die sich da eingetragen haben, mit dem Herzbund, die würde ich bitten, umzugehen. Ja, dann steht euch eine der anderen Optionen eben vor. Ja, also das heißt, das kann man jetzt schon tun im Auge-System und bitte darum, dass ihr das anfangen. Ansonsten muss ich noch erinnern, heute ab um 12 bis um 18 Uhr ist durchgehend eine oder zwei Tutorien. Informatik-Lernzentrum, um euch bei den Hausaufgaben zu helfen. Bei den Mathe-Aufgaben.
Ja, heute jetzt von STO oder erstmal?
STO kann ich leider gar nicht so sagen, weil ich keine STO halte. Meine Vermutung ist, dass die tatsächlich nächste Woche anfängt, aber da würde ich mich nicht drauf verlassen.
Nein, das ist
schon mal durch die Gegend und gucken, ob da was ist. Und wenn Sie noch eine halbe Stunde merken, da kommt niemand, dann wissen Sie Bescheid. Also,
kann man da irgendwo nachfragen, ob das dann ist?
Bei den Veranstaltern von STO. Nach der E-Mail soll auch in den Menschen. Gibt es sonst noch Fragen, wo wir mal sehen? Also auch der üblichen Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Viel Erfolg.
So, und dann möchte ich an dieser Stelle auch gleich Aussage zu den Übungsgruppen in Dismod machen. Wir haben uns angeschaut, wie die Verteilung bisher aussieht. Und dann haben wir gesehen, dass in den Gruppen, ich rede jetzt nur über Dismod, die Gruppen 2 und 3 haben zusammen mehr als 100 Anmeldungen. Die Zielgröße ist irgendwo bei 40. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, in einen der Gruppen hineinzukommen, ist sehr, sehr klein. Wenn ich mir die Gruppen anschaue, 5 und 6, dann haben die Gruppen 5 und 6 viel zu wenige Anmeldung. Jede der einzelnen Gruppen hat zu wenige Anmeldungen. Ja, wenn Sie also noch eine Möglichkeit sehen, eine dieser Gruppen auszuwählen, dann wäre das vernünftig. Ich will an dieser Stelle nochmal sagen, ich habe großen Murks erzählt am Dienstag. Ich habe gesagt, Anmeldeschluss ist Mittwoch um Mitternacht. Der Anmeldeschluss, wie der Herr Bosse gesagt hat, ist tatsächlich der Donnerstag heute um 12 Uhr. Zwei und drei, das war Dienstag von 10 bis 12, das war nicht überraschend, ja. Sie haben gemogelt, ich habe gefragt, wer denn tatsächlich da hingehen möchte und da haben nur wenige aufgezeigt. 5 und 6, das ist einmal der Dienstag von 12 bis 2 und dann der Dienstag von 14 bis 16. Okay. Weitere kurze Ansage, bevor wir zum Übungsbetrieb kommen. Das Skript ist online und das erste Übungsblatt, das werden wir uns gleich auch anschauen, wenn Sie möchten, wie auch das Präsenzblatt sind ebenfalls online. Wobei ich aber zuerst Folgendes machen möchte, möchte Ihnen zeigen, das Logbuch, ja, denn vielleicht gehe ich nochmal gerade zurück. Unter Aktuelles sehen Sie oben links in Großbuchstaben gesetzt Logbuch, weil das für uns sehr wichtig ist, weil ich gerne möchte, dass Sie sich das Logbuch anschauen. Was haben wir im Logbuch jetzt für die Veranstaltung vom Dienstag notiert? Wir haben notiert Nummer 1, was denn, das sehen Sie unter Dienstag 13.10., was denn überhaupt in der Veranstaltung stattgefunden hat. Und dann das Material, das Sie lesen können, um noch vielleicht einen besseren Eindruck zu bekommen über den Stoff. Das Skript zum Beispiel, die Abschnitte 2.1 und 2.2.1. Und dann sehen Sie hier ganz unten Lektüre, das ist das Buch von Kastens und Kleine Bühning über die diskrete Modellierung. Abschnitte sind dort ebenfalls angegeben. So, was haben wir noch an Informationen? Wir haben den Foliensatz zur Einführung einmal in der Druckversion, da kommt jede Seite tatsächlich einmalig vor, das heißt, Sie könnten das ausdrucken, wenn Sie das wollen, oder aber Sie nehmen die Bildschirmversion, wo tatsächlich in jeder Seite die Klicks, ja, wo gezeigt wird, wie sich die Seite Klick für Klick aufbaut. Ja, das wäre die Bildschirmversion. Wenn Sie drucken, um Gottes Willen nicht die Bildschirmversion drucken. Ja? Sie drucken die Druckversion. Dafür heißt sie Druckversion. Das ist das erste Kapitel gewesen. Dann sind wir in das zweite hineingelaufen, haben dort die Seiten 1 bis 9 uns angeschaut. Warum möchte ich, dass Sie sich das Logbuch anschauen? Damit Sie tatsächlich das machen, was jeder vernünftige Studierende machen sollte. Wenn ich in eine Veranstaltung hineingehe, komme ich dann mit mehr Weisheit raus? Natürlich, hoffentlich, ja. Aber reicht es einfach aus der Vorlesung rauszugehen? Nein, ich muss mir die Fragen stellen, was zum Teufel hat mir der Typ erzählt und warum ist das für mich von Interesse? Warum hat er das mir erzählt? Habe ich wirklich alles verstanden? Ja? Die Nachbereitung des Stoffes ist wichtig. So, das waren Ansagen, die ich treffen wollte. Und jetzt gehen wir zurück zum Fragenteil. Also, wenn Sie Fragen haben, formulieren Sie die Fragen. Sie haben auch die Option zu sagen, gut, dann erzähl mir mal, dann lass uns mal das Übungsblatt durchgehen.
Ja. Statistisch
statt intentional und extensional, ja. 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 Es gab keine Absprache zwischen, zwischen meiner Veranstaltung und der Annalina, dass diese Absprachen hätten getroffen werden sollen. Jetzt müssen Sie aber auch verstehen, dass man, wenn man jetzt einfach die Notationen umändert für ein Skript, das schon fertig ist, ja, das geht nicht. Das ist ein derartig großer Aufwand. Bitte? Wenn wir zum Beispiel davon reden, intentional oder extensional, da müssen Sie nicht schreiben, das ist intentional oder extensional und konstruktiv. Ja, das ist nicht wirklich ein Begriff, der in Lösungen verlangt sein wird. Also ich denke, es ist nicht so richtig optimal gelaufen. Hoffnung ist, dass wir das in späteren Anläufen dann besser hinkriegen, aber ich denke mal, dass das Verwirrungspotenzial nicht so ganz groß ist.
Wie ist es denn mit formaler Notation? Weil die ist ja teilweise dann auch ein bisschen unterschiedlich. Es gibt ja generell unterschiedliche Symbole für bestimmte Beziehungen.
Formale Notation einerseits Annalina, ja, und andererseits diskrete Modellierung. Sie müssen verstehen, dass an sich die Kollision zwischen den beiden Veranstaltungen eher gering ist, weil es bei der Annalina um Aussagen über die reellen Zahlen geht, über Körper, lineare Algebra, und reelle Zahlen ist dann halt der Analysis-Teil. Und in der diskreten Modellierung geht es über endliche Mengen. Ich kann nur wiederholen, ich denke mal, dass das Verwirrungspotenzial, auch was die Notation anbelangt, doch eher gering ist. Ja, Sie sollten schon versuchen, die Tutoren, die haben sehr viel zu korrigieren, dass sie die Arbeit für die Tutoren erleichtern und Notationen, wenn möglich, aus der Annalina, aus der diskreten Modellierung verwenden. Okay. Ja. Eins, zwei ist eine Teilmenge von 1, 2. Aber keine echte. Eins, zwei ist eine Teilmenge von 1, 2 und 3 und eine echte. Und warum sagt man hier echt? Naja, weil die größere Menge ein Element, nämlich die 3, besitzt, das in der vermeintlich kleineren und tatsächlich kleineren nicht auftaucht. Teilmengenbeziehung, Teilmengenbeziehung, aber auch echte Teilmenge. Beides. Es ist eine Teilmenge und eine echte Teilmenge. Ja. Wir müssen lauter sprechen. Ja. Ja. Die Frage, die Sie gestellt haben, Russellsche Antinomie, haben wir uns angeschaut, die Menge der Russellschen Antinomie existiert nicht. Dann haben wir gerade in der Vorlesung gesagt, weil es die Russellsche Menge nicht gibt, gibt es die Menge aller Mengen nicht. Und Sie fragen, gibt es eine Menge, die alle Elemente enthält, die irgendwo vorkommen? Gibt es auch nicht. Ja, das ist ein Argument, was man dann braucht, das ein bisschen schwieriger ist, aber der Geschmack, ja, dieser Menge, ja, die Argumentation, sollte ich sagen, nicht Geschmack dieser Menge, sondern die Argumentation, die man an dieser Stelle benötigt, ist natürlich zu sagen, es gibt nicht etwas Größtes. Nein, das kann es nicht geben, ja. Das Distributivgesetz. So. Im Übrigen, das Distributivgesetz, eine Möglichkeit, sich an das Distributivgesetz zu erinnern, ist einfach zu sagen, Mensch, das ist ja fast so etwas Ähnliches wie die Distributivität mit Plus und Mal. Ich interpretiere den Durchschnitt als ein Mal, ich interpretiere die Vereinigung als ein Plus. Ich denke mir, dass n hinein multipliziert in die Summe, ja, in die Vereinigung. So, und wenn ich das mache, ich multipliziere es hinein, dann habe ich da stehen, Vereinigung mit M geschnitten P. So, die Frage war nach dem Venn-Diagramm. Dann mache ich das Venn-Diagramm und schreibe mir auf, was denn herauskommt auf der linken Seite. M, N und P. So, dann mache ich dasselbe Spielchen auf der rechten Seite. M, N und P. Ich vermerke zuerst einmal, N vereinigt P. So, das ist, ich zeige das durch Diagonalen, das ist genau diese Menge. N vereinigt P. Und dann schneide ich diese Menge mit der Menge groß M. So, was kommt da raus? Ich habe diese Menge. So, und jetzt machen wir dasselbe Spiel, Venn-Diagramm, aber diesmal für die rechte, rechtsstehende Menge. Das ist zuerst mal M geschnitten N. So, ich zeichne das durch Diagonalen. Und dann habe ich M geschnitten P. Und da habe ich diese Menge. Ich zeichne das wieder durch Diagonalen. Und dann wird mir gesagt, du sollst sie vereinigen, diese beiden Mengen. Ja, dann tue ich das. Ja, und jetzt brauche ich das gar nicht dick oder fett zu zeichnen. Und da sehen Sie, ja, die Venn-Diagramme bringen dasselbe. Was machen wir mit Venn-Diagrammen? Will das ganz klipp und klar machen. Wir zeichnen ein Bildchen. Wenn wir Venn-Diagramme benutzen, ist das ein schlüssiges Argument? Nö. Aber es ist ein sehr, sehr wichtiges Hilfsmittel, um tatsächlich eine Intuition zu bekommen. Wenn Sie schon an dem Venn-Diagramm sehen, Mensch, das kann ja gar nicht sein, ja, dann wissen Sie von vornherein, in welche Richtung Sie gehen müssen, um ein Gegenbeispiel zu finden. Das Venn-Diagramm, ja, das Bildchen, was wir hier zeichnen, das ist für das Verständnis von Mengen sehr, sehr wichtig, als ein schlüssiges Argument, aber nicht ausreichend.
Verhältnismäßigkeiten zwischen Mengen beweisen. Und wir hatten den Dr. Wenzel gefragt, ob wir das mit Hilfe von Venn-Diagramm machen dürfen. Und er hat uns gesagt, dass wir das dürfen, aber dass wir dann dazu noch Kommentare verfassen müssen, damit das als Argument zählt. Meine Frage ist jetzt halt, wie müssen diese Kommentare aussehen?
Die müssen schlüssig sein.
Ja. Das ist schlüssig. Definieren Sie schlüssig.
Ja. Das ist die Schwierigkeit in Bismuth, ja, am Anfang zu sagen, was zum Teufel will der Kerl, ja, der will schlüssige Argumente. Wenn Sie Ihr Argument Ihren Eltern zeigen und die sagen, ja, das habe ich verstanden, dann ist das schlüssig. Wenn Sie das Argument Ihrem Metzger zeigen und der sagt, oh, das ist aber toll, das kann ich sofort nachvollziehen, dann ist das Argument schlüssig. Der Metzger-Test, ja. Der ist sehr erfolgreich. Das muss schlüssig sein, ja, das muss jeder nachvollziehen können. Und es darf keinen geben, der sagt, hey, an der Stelle hast du ein Problem. Da hast du einen Fehler in deinem in deiner logischen Argumentieren. In deinem logischen Argumentieren, ja. Okay. Wissen Sie, dann würde ich jetzt Folgendes vorschlagen, dass wir uns das Blatt anschauen, Blatt 1, ja? Möchte schon darauf hinweisen, bitte denken Sie daran, dass Sie pünktlich abgeben müssen, ja? Sonst gibt es richtig, richtig große Probleme mit der Abgabe, ja? Abgeben bitte Donnerstag, nächste Woche bis 8.15 Uhr, Viertel nach 8 in der Vorlesung. Sie können auch, wenn Sie das nicht schaffen zur Vorlesung, ja, in dem Briefkasten, dritter Stock, Robert-Meyer-Straße, 11 bis 15, im großen Briefkasten, dritter Stock, Robert-Meyer-Straße, 11 bis 15. Aber bitte dran denken, Viertel nach 8, das ist die Frist, ja, bitte. So, die erste Aufgabe, Sinn und Zweck dieser Aufgabe ist, dass Sie mit formalen Definitionen arbeiten können, nachzuweisen, dass Sie mit formalen Definitionen arbeiten können. So, bitte wundern Sie sich nicht darüber, dass die Formulierungen vielleicht der Übungsaufgaben Nummer 1 durchaus länglich und Nummer 2 nicht ganz ernst zu nehmen sind. Ja, es soll so ein bisschen Spaß machen, das ist die Hoffnung, die wir haben. In der ersten Aufgabe geht es darum, dass der kleine Piet gerne als angehender Astronom den Sternenhimmel beobachtet und sich Notizen macht für Galaxien, Monde, Sterne, Kometen, Planeten und Supernovas. Er macht diese Notizen in sein Logbuch und seine Schwestern, das ist Nummer 1, die Conny und dann ist es auch noch die Kati, seine Schwestern zeigen ihm, wie er seine doch sehr umfangreichen Notizen kompakt darstellen kann. Und dazu werden Definitionen eingeführt auf Zeichenketten. Was ist eine Zeichenkette? Haben wir überhaupt noch nicht drüber geredet. Bisschen gefährlich. Ja? Eine Zeichenkette ist eine Sammlung von Zeichen. Was ist eine Sammlung von Zeichen? Naja, in den ersten beiden Teilen der Aufgabe ist interessant ein klein g, ein klein m, ein klein s, k, p und ein groß n. Als die Zeichen. Eine Zeichenkette ist, wenn ich diese Zeichen miteinander verbinde. So, und dann wird, das Ziel ist, dass die Beobachtungen von dem Piet tatsächlich kompakt dargestellt werden, dann ist der erste Operator, um eine solche kompakte Darstellung zu erlauben, der Plus-Operator, und der sagt im Wesentlichen, na, das sage ich nicht. Sie sollen ja die Definition verstehen, ja? Und dann haben wir einen zweiten Operator, nicht den Plus-Operator, sondern den Kleene-Stern. Und der ist dann auch zu verstehen, die Definition ist zu verstehen, ja? Und dann haben wir versucht aufzuschreiben mit Beispielen, was denn da funktioniert und ihre Aufgabe bleibt, diese formalen Definitionen zu verstehen. Drei Fragestellungen haben wir. Zu sagen, was denn überhaupt eine solche Definition beinhaltet, was die sagt. Ja? Und das ist der Inhalt von Teil A. Da haben wir zum Beispiel in Römisch 1 die Frage, hier haben wir Römisch 1, ja, was passiert denn, wenn ich eine Galaxie, einen Mond und einen Stern nehme, diese Operation 3 habe und das verknüpfe mit zwei Planeten und einer Supernova? Ja, welche Notizen stecken dahinter? Ja, das ist da die Frage. Wird Ihnen die Aufgabe schwerfallen? Hoffentlich macht es ein bisschen Spaß. So, was haben wir denn hier in der Aufgabe 2? Was haben wir da? Da haben wir nichts anderes als die, Sie haben mich leider Gottes genau nach diesem, dieser Menge haben Sie mich gefragt. Ja? Also haben wir schon ein bisschen verraten. Aber bitteschön, ich möchte in der Aufgabe 2 kein Venn-Diagramm haben. Was ich haben möchte, ein schlüssiges Argument. Für dieses schlüssige Argument, hier haben wir eine Mengengleichheit, für dieses schlüssige Argument können wir die Beobachtungen, die ich hier an die Tafel geschrieben habe, rechts benutzen. Heißt, eine Gleichheit zeige ich, indem ich beide Inklusionen zeige. Und für eine Inklusion kann ich benutzen ein beliebiges Element der vermeintlich kleineren Menge, beliebig, um zu zeigen, dass dieses beliebige Element in der vermeintlich größeren sitzt. Da müssen Sie sich ein bisschen hinsetzen und schauen, wie kriege ich das geeignet hin. Wir haben schon angefangen mit, kommen jetzt zum dritten Problem, zur dritten Aufgabe. Wir haben schon angefangen mit Beziehungen, Teilmengenbeziehungen, Gleichheitsbeziehungen und Sie sehen dann die Mengendifferenzen auftauchen. In der Vorlesung habe ich nicht auf das Symbol für eine echte Teilmenge hingewiesen. Hier ist das Symbol für eine echte Teilmenge. Es ist das Teilmengensymbol. Dann habe ich aber unten noch einen Gleichheitsstrich, die erste Hälfte eines Gleichheitsstrichs, durchgestrichen. Sie sollen an dieser Stelle sagen, wahr, falsch und eine kurze Begründung. Die muss nicht so wahnsinnig sorgfältig sein, wie in der zweiten Aufgabe. In der zweiten Aufgabe bitte wahnsinnig sorgfältig, ja? Hier an dieser Stelle eine kurze Begründung, damit der Tutor tatsächlich sagen kann, war falsch, das ist nicht aus Zufall richtig angekreuzt worden, sondern da stimmt die Idee. Ja? Okay. Ich hetze so ein bisschen, weil ich möchte mit Ihnen noch Aufgaben durchrechnen, die im Skript stehen und ähnlich gelagert sind. Hier haben wir tatsächlich soziale Netzwerke und zwar haben wir den Herrn Dirk Modenbach, der wahnsinnig viele Freunde hat, wahrscheinlich eher oberflächlich in Facebook, Google Minus und Instagram. Der Dirk, der möchte wissen, wie viele Freunde er insgesamt hat. Es ist aber nur klar, wie viele Freunde er hat, die sowohl in Facebook wie auch in Google sind. Und zwar hat er davon 196. In Facebook allein hat er 537. Der ist also mordsmäßig populär, nicht? Leider Gottes surft Dirk Mott, das ist sein Spitzname, so lange sinnlos in den Netzwerken herum, dass er diese Zahl der Freunde insgesamt nicht eigenständig berechnen kann. Braucht Hilfe. Wie löst man so eine Aufgabe? Da haben wir gar nicht entsprechendes hier in der Vorlesung aufbereitet. Wichtig, das ist die Idee, die unten auf der Seite noch kommt. Wichtig ist dieses Venn-Diagramm. Nicht zum Begründen, aber für das Ideenbekommen. In diesem Venn-Diagramm haben Sie drei Mengen. Alle Freunde in Instagram, I. Alle Freunde in Facebook, alle Freunde in Google, Minus. Und da versuchen Sie, die Information, die Sie in der Aufgabenbeschreibung stehen haben, versuchen Sie, diese Information in das Venn-Diagramm einzutragen, ja? Und dann zu schauen, ob die Lösung Sie ungefähr aus dem Blatt Papier anspringt. Ja, vielleicht ist das so. Haben wir noch Fragen zu dem Übungsblatt? Dann würde ich vorschlagen, komme ich zu dem, was ich auch gern machen wollte. So, toll. Ganz oben. Die Menge, die aus den Elementen 1 bis 3 steht, ist sie eine Teilmenge der Menge auf der rechten Seite. Ich rede über A, Teil A. Teil A, wahr oder falsch? Okay, A ist wahr. Gehen wir runter nach B, wahr oder falsch? Das ist erstaunlicherweise dieselbe Menge. Da ist die Frage, ist die Menge, die aus 1, 3 besteht, ein Element? No. Wahr oder falsch? Ich bin bei C. Wie viele Elemente, welche Elemente haben wir auf der linken Seite? 1 ist auch rechts. Die leere Menge ist ein Element. Ja, die Menge, die nur, das was ich gesagt habe, ist falsch, ja. Die Menge, die nur aus dem leeren Element besteht, die haben wir an dieser Stelle, die taucht auch auf der rechten Seite auf. Alle Mengen links finde ich in der Menge rechts. Alter Quatsch! Alle Elemente links sind auch Elemente rechts, ja. So, was haben wir denn hier? Leere Menge, Teilmenge von der Menge, die die Elemente 1, 3 und die Menge, die nur aus dem leeren, der leeren Menge besitzt, als Elemente hat. Richtig oder falsch? Ho, ho, ho. Wer möchte sagen, ja, wahr? Wer möchte sagen, nein, falsch? Okay, ja, wahr. Ich möchte sagen, das gilt sogar eine sehr viel stärkere Aussage, nämlich die leere Menge, das ist eine Teilmenge jeder beliebigen Menge. Warum ist das so? Können Sie mir ein Element nennen der linken Menge, das nicht in der rechten Menge auftaucht? Das hat ja überhaupt keine Elemente. Ja, die leere Menge ist tatsächlich für jede Menge groß n eine Teilmenge. Aber klar, die leere Menge ist eine Teilmenge, insbesondere die leere Menge ist eine Teilmenge der leeren Menge. Ja? Ist keine echte, genau. Aber keine echte Teilmenge. Dafür bräuchte ich nämlich hier in der vermeintlich größeren Menge ein Element, das ich links nicht habe, aber die hat ja nichts, die rechte, ja? Okay, wo haben wir noch was Interessantes? Ich denke, wir springen mal, ja, wir springen mal zu etwas Schwierigem. Damit Sie sehen, was es heißt, ein kompliziertes Argument zu führen. Und zwar schaue ich mir an die Aufgabe 2.15, ja? Bei Teil B. D. Okay. Wir schauen, ich schaue. Teil D. Ist die Teilmengenbeziehung, Teil D, Dora, Teil D, ist die Teilmengenbeziehung echt? Genau, weil ich rechts nämlich Elemente habe wie 1 und 3, die links gar nicht auftauchen. Ja? Aber auch die Menge, die nur aus der leeren Menge besteht, ist ja ein Element. Ja? Taucht rechts nicht auf. So, aber jetzt, das passt hervorragend, machen wir uns das Leben schwer. Eine ganz komische Geschichte, ja? Schreib mal auf, was wir denn da zu tun haben. Also, die Aussage ist, die Aufgabe 2.15. Falls A und dann die Menge B herausgenommen eine Teilmenge ist von dem C, dann folgt, dass A und dort die Menge C herausgenommen eine Teilmenge ist von dem Groß B. So, das ist das, was ich versuche so zu beweisen, dass der Metzger um die Ecke das versteht. Ja? Und mal schauen, ob der Metzger das tatsächlich dann auch schluckt. So, das ist das, was ich zu zeigen habe. Das ist eine Implikation. Wenn die linke Seite gilt, dann wird gefolgert die rechte Seite. Die Implikation ist nur dann tatsächlich möglicherweise falsch, wenn die Voraussetzung gilt. Was ich sagen kann, ist, wir können annehmen, dass tatsächlich A ohne B Teilmenge C gilt. Was muss ich zeigen? Immer wieder derselbe Setup, ja? Was muss ich zeigen und was kann ich annehmen, ja? Dass Sie sich darüber ganz am Anfang klar werden. So, was muss ich zeigen? Dass A, wenn ich das C herausgenommen habe, eine Teilmenge ist von dem Groß B. Das ist eine Teilmengenbeziehung. Wie zeige ich eine Teilmengenbeziehung? Sei X ein beliebiges Element von A ohne C. Ich versuche die Teilmengenbeziehung zu zeigen. Was bedeutet das? Nach Definition der Mengendifferenz, das heißt, ja, der Metzger, der muss natürlich auch in der Mengenlehre ein bisschen bewandert sein, ja? Das X muss zur Menge A gehören, aber es darf nicht zur Menge C gehören. Okay. Das habe ich zu zeigen. Ei, 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 hier hat mich niemand unterbrochen. Ich bin da dabei, das ganze Argument zu vermurksen. Was zum Teufel will der Mensch denn zeigen? Das will er zeigen. Und was hat er denn, was weiß er? Er weiß, dass A ohne B Teilmenge ist von C. Also gibt's, ja, das ist jetzt doch was. Das ist daneben gegangen. Jetzt habe ich gegen meine eigene Verpflichtung verstoßen, klar zu sagen, was ich will und was ich weiß. Das ist, was ich will. Was wissen wir? A-Teilmenge, A ohne B, Teilmenge C, das wissen wir. So. Jetzt kommt der Beweis, die Argumentation. Ich nehme mir ein beliebiges Element der linken Seite. Also doch so, wie ich das tatsächlich angefangen hatte. Zu zeigen ist, dass dieses beliebige, ups, das sollte ich schon sagen, das ist beliebig, das hat keine spezifischen Eigenschaften. Kann ich nichts fordern, mit der Ausnahme, dass es halt zu A ohne C. Moment. Das ist schon richtig. Ich möchte diese Inklusion zeigen. Um diese Inklusion zu zeigen, nehme ich an, dass ich in der ersten Menge drin bin. Und diese erste Menge ist von der Form A ohne C. Was ich jetzt zu zeigen habe, ist tatsächlich, dass das x in der Menge groß C liegt. Dann, wenn ich das, verdammt nochmal, das ist, was ich zu zeigen habe, bitteschön, ja? Ich weiß, dass ich ein beliebiges Element in der Menge A ohne C habe und muss nachweisen, dass dieses beliebige Element in der Menge groß B sitzt. Okay. Ohne Einschränkung können wir was sagen? Tja, wenn das Element x in der Menge groß B sitzt, dann sind wir doch fertig. Also, ohne Einschränkung kann ich annehmen, dass das nicht da drin sitzt. Weil sonst wären wir fertig. Okay. Was bedeutet das? Dann weiß ich, x ist in der Menge groß A und dann das C herausgenommen. Gleichzeitig, das x ist nicht in der Menge b. Das weiß ich. Eieiei. Gut. Sehen Sie, wie wir jetzt auf unser Wissen zugreifen können? Also, x ist in der Menge groß A, x ist nicht in der Menge groß B und das bedeutet nach Definition der Mengendifferenz, x ist in der Menge A und das B herausgenommen. Okay, und was bedeutet das? Ja, wenn ich ein beliebiges Element habe, wir wissen, dass diese Teilmengenbeziehung gilt. Wenn ich ein beliebiges Element habe, das zur Menge A ohne B gehört, dann gehört es zur Menge C. Dann x in C. Warum? Denn A ohne B, Teilmenge C, ist wahr. Das x ist aber nach unserer Beweisannahme ein Element von A ohne C. Also, das x ist nicht in dem C. Ja, das heißt, Widerspruch. Ich habe ganz bewusst ein Beispiel gewählt, das von der Argumentationslinie komplizierter ist. Wenn Sie das Beispiel verstanden haben, werden Sie kein Problem haben mit der zweiten Aufgabe, die sehr viel einfacher ist. Aber hier ist im Wesentlichen wichtig, dass Sie jonglieren. Jonglieren zwischen dem, was Sie zu zeigen haben und dem, was Sie wissen. Zu zeigen ist tatsächlich diese Inklusion. A Teilmenge C ist in B enthalten. Das ist zu zeigen. Um das zu zeigen, nehme ich an, ich habe ein beliebiges Element, das in der vermeintlich kleineren Menge drin sitzt, das x, und habe dann zu zeigen, x gehört zur Menge groß B. Gibt es zwei Fälle. Das x ist in der Menge groß B oder es ist nicht in der Menge groß B. Wenn es in der Menge groß B ist, bin ich fertig, da habe ich ja gezeigt, was ich wollte. Also kann ich annehmen, du bist nicht in der Menge groß B. Das ist für mich der gefährliche Fall, da wird meine Aussage falsch.
Nicht? Und dann gucke ich mir ganz genau an, was zum Teufel, ich gehe jetzt nochmal schnell über das Argument drüber, was zum Teufel wolltest du zeigen? A Teilmenge C, A ohne das C ist in B enthalten. Das X ist ein beliebiges Element von A ohne C. Was bedeutet, zusammen mit der Annahme, die wir gerade getroffen haben, dass der interessante Fall, der Fall X, nicht in B ist, was bedeutet nichts anderes, X ist in A, X ist nicht in B, X ist in A ohne B. Zum jetzigen Zeitpunkt sollten Sie die Intuition haben, Mensch, 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 ich will was zeigen, aber ich habe doch was. Und das, was ich habe, das habe ich bisher noch gar nicht angewandt, also versuche ich das jetzt anzuwenden. Und deshalb schauen wir uns die Menge A ohne B an, weil da wissen wir was über die Menge A ohne B, dass die nämlich in dem C enthalten ist. Also kann ich folgern, wenn das X in dem A ohne B ist, dass das X auch in dem C ist. So, und jetzt muss ich wirklich beten, Mutter Natur, gib mir einen Widerspruch. Ja, ganz klar, der Widerspruch, der kommt daher, weil ich ja weiß, dass das nach meiner Annahme, dass X ist ein beliebiges Element von A ohne C, das sitzt also gar nicht in dem C drin. Und fertig. So, ja. Okay, Sie sagen, würde es reichen, wenn man tatsächlich diese Aussage, die wir hier oben stehen haben, durch Beispielmengen A, B und C, für Beispielmengen A, B und C zeigt. Nein, weil das hier ist eine Aussage, deren Gültigkeit für alle Mengen A, für alle Mengen B, für alle Mengen C nachzuweisen ist. Ja? Lauter.
Das ist ja eine Implikation, das ist falsch.
Eine Implikation, ja.
Und wenn man aber für einen Fall nachweisen kann, dass es nicht stimmt, dann ist doch auch die Gesamtheit.
Sie können diese Implikation, Sie können annehmen, dass die Voraussetzung der Implikation gilt. Und das haben wir gemacht. Und müssen dann zeigen, dass der Schluss der Implikation gilt, nicht? Und genau das, dass die Voraussetzung der Implikation gilt, das haben wir hier gemacht. Wir können annehmen, dass die Voraussetzung gilt. Das haben wir hier notiert. Ich will an dieser Stelle schließen, wenn es noch Fragen gibt. Ja, können wir jetzt gleich noch tatsächlich dann natürlich diskutieren. Ich habe das Beispiel ausgewählt, weil ich Sie mit einem komplizierteren Beispiel konfrontieren wollte. Ja, heißt, bitte versuchen Sie, die Argumentation, die wir hier durchgesprochen haben, im Detail zu verstehen. Dankeschön.